Freut heute hier, euch einige Gedanken zu teilen. Und Charlie war super, oder Carrie, wie ihr ihn nennt, ist halt ein guter Freund, darum Charlie für mich seit über 20 Jahren. Wer in den vorderen Rängen sitzt, schmeckt ihr was? Hä? Das ist ganz bewusst Kaffee. Hä? Und wer diesen Geschmack liebt, der hat den Eindruck, oh, jetzt so ein Käffeli, das wäre super. Und heute gibt es eine einmalige Chance. Ich habe Josephine wieder dabei, ist schon fast zu meiner Predigtassistenz geworden. Hä? Aber heute geht es nicht darum, dass sie mir ihr Erspartes überträgt, sondern sie wird mir heute assistieren. Und jetzt fehlen mir noch wichtige Leute. Und deshalb kurz eine Frage in die Runde. Wer hat noch nicht gefrühstückt? Mutig Hand hoch oder zu wenig gefrühstückt? Danu, komm mal vor. Und wer hat noch nicht gefrühstückt oder sagt, ich würde noch was vertragen? Niemand. Wer leistet Danu Gesellschaft hier am Morgentisch? Charlie, super. Also, weiß nicht, ob ihr seht, hier unten hat es einen Morgentisch. Da hat es Fleisch, da hat es Käse, da hat es Joghurt, da hat es Honig, Konfi. Was hat es noch? Es hat sogar guten Moscato, alkoholfrei, es hat Orangen, also alles, was es so für einen Frühstücksbrunch braucht. Und hier hat es eben den Kaffee. Und Josephine wird euch heute Morgen wird die Gastgeberin sein. Lasst es euch schmecken, lasst euch nicht stören von der Predigt. Genießt es. Und ihr dürft da richtig reinhauen. He? Vielleicht fragst du dich als Zuschauer am Livestream oder als Gast, was geht hier genau ab? Und ich sage es dir, wir stehen mitten in einer Serie, Predigtserie, wo wir uns damit beschäftigen, wie können wir das, was wir entdeckt haben mit Jesus, das, was auch vorhin Jörg aufgezeigt hat, wie können wir das anderen Menschen weitererzählen? Und wenn du heute Gast bist und sagst, da verstehe ich gerade Bahnhof, dann relax mal, lehn dich zurück. Ich gebe dir dann einen kleinen Hinweis, wann du ganz gut hinhören sollst. Es wird so im zweiten Teil der Predigt sein, werde ich dir einen Hinweis geben. Und unser Thema heute in dieser Serie ist, wie kann ich einladend sein für meine Mitmenschen? Wie funktioniert das, wie gelingt das, dass ich einladend bin mit meinem Lebensstil? Und ich starte mit einer Geschichte, da war ein König, ihr könnt das nachlesen im Matthäus 22, könnt ihr das nachlesen, da war ein König, der hatte verschiedene Gäste geladen zu einem Hochzeitsfest und hat die Boten geschickt und gesagt, hey, ihr dürft diesen Leuten rufen, es ist alles bereit, die können kommen, hinsetzen, wie heute Morgen, ich weiß nicht, vielleicht Hochzeitsfest gibt es etwas anderes zu essen, aber ihr dürft hinsetzen und euch dürft genießen. Wisst ihr, was passiert ist? Die hatten keine Zeit. Der eine musste irgendwie sein Haus verkaufen, ich erfinde was, der andere musste zu Acker gehen, dann der Letzte wollte nicht verpassen, wenn dann der Bitcoin-Kurs irgendwie gerade durch die Decke geht. Der Letzte musste ein neues Auto, keiner kam. Das war ein Teil. Der zweite Teil, es gab sogar Leute, die haben diese Boten haben die verletzt, haben sie misshandelt und sogar getötet. Krass. Hä? Da bist du eingeladen zu einem Hochzeitsfest und es ist deine Reaktion. Und der König hat gesagt, es kann doch nicht sein. Und hat nochmal Boten geschickt und denen den Auftrag gegeben, geht hin und ladet alle Leute ein, denen ihr begegnet, zu diesem großen Hochzeitsfest. Ich will, dass der Festsaal voll wird. Wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle euch die, weil das zeigt den Herzschlag von unserem Gott. Gott will, dass das Hochzeitsfest ein Riesenfest wird und dass der Festsaal voll wird. Das ist sein Herzschlag. Er möchte, dass alle Menschen von diesem Fest, von diesem Hochzeit erfahren und daran teilnehmen. Und ich möchte heute etwas vertiefter mit euch eine andere Geschichte anschauen aus dem Alten Testament. Die steht in 2. Könige 7. Und diese Geschichte passt super zu diesem einladenden Stil, den wir heute miteinander betrachten wollen. In dieser Geschichte lesen wir von der Stadt Samaria. Die Stadt Samaria lag auf einem Hügel und wir befinden uns im Jahre rund 845 vor Christus und die Stadt wurde belagert von den Aramäern. Und belagert heißt, da geht nichts mehr raus und nicht mehr rein. Die Leute waren in einem schrecklichen Zustand, die hatten nichts zu essen, da war nichts mehr. War alles eine Riesennot, eine dramatische Situation. Wir lesen in der Bibel, dass du für eine Handvoll Taubenkot musstest du 50 Silberstücke zahlen. Ich habe irgendwo gehört oder gelesen, sind umgerechnet 2000 Schweizer Franken für eine Handvoll Taubenkot. Wir sind froh, wenn wir den nicht auf der Terrasse haben zu Hause. Und die haben 2000 Schweizer Franken bezahlt dafür. Oder ein anderes Beispiel war für einen Eselskopf über 3000 Schweizer Franken. Und ein Eselskopf, erstens war es ein Nutztier damals, den brauchten sie zum Arbeiten, zum anderen war er unrein. Also ihr seht die Not, die Leute waren bereit, unreine Dinge zu essen. So groß war die Not. Und wir lesen von 4 Aussätzigen. Die waren verstoßen aus der Gesellschaft und die lebten außerhalb der Stadtmauern. Und die begannen miteinander zu diskutieren. Aussatz hieß, das ist eigentlich ein Todesurteil. Wenn nicht ein Wunder passiert, ist das ein Todesurteil. Das eigentlich, wenn du diese Krankheit hast. Und in der Gesellschaft drin durftest du nicht mehr leben, weil es ansteckend war. Also haben sie die Leute irgendwo entfernt von den normalen Bürgern. Und die haben für sich ganz logisch kalkuliert. Sie haben gesagt, wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann sterben wir sowieso. Entweder sterben wir, weil uns die Krankheit den Rest gibt, oder wir sterben, weil wir nichts zu essen haben. Das ist eigentlich ganz logisch. Und dann haben sie gesagt, okay, das heißt, wenn wir eigentlich uns in der Nacht ins Lager schleichen, ins Lager der Aramäer, und versuchen dort irgendetwas Essbares aufzufinden, dann, was kann uns passieren? Im schlimmsten Fall sterben wir früher. Das war so ihre Kalkulation. Ich habe mir noch überlegt, wenn sie jemand sieht mit dem Aussatz, hätten sie vielleicht das weitergesucht. Das war so meine logische Überlegung. Aber grundsätzlich haben sie sich das so überlegt. Und so gingen sie ins Lager der Aramäer und was trafen sie an? Die haben alles stehen und liegen gelassen. Da war niemand mehr. Die haben nicht mal ihr Zeugs mitgenommen. Die haben Gold und Essen und ich glaube auch Pferde lesen wir. Wenn ich vor irgendetwas davon jage, alles stehen und liegen gelassen. Und ich stelle mir diese 4 Aussätzigen vor. Die haben sehr wahrscheinlich nicht so bescheiden und fürnehm wie Danu und Charlie heute Morgen gegessen dort. Also da wurde richtig reingetischt, so stelle ich mir das mindestens vor. Und die haben sich die Bäuche vollgeschlagen. Die haben getrunken, gegessen, bis nicht mehr ging. Und wir lesen auch, sie nahmen alles, was Wert hatte, Gewänder, Gold, Silber, und versteckten es außerhalb vom Lager. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist eine alttestamentliche Geschichte. Claude, was willst du uns heute Morgen sagen? Was hat das mit mir zu tun? Ich werde euch die Geschichte dann nachher zu Ende erzählen. Aber ich glaube, es gibt eine wesentliche Parallele zu uns oder zu meinem Leben. Eigentlich, Jörg hat es uns vorhin aufgezeigt. Wir sind getrennt von Gott und haben nichts mehr zu bieten. Zwar bringt uns die Gesellschaft etwas anderes bei. Sie sagt uns, ja, du musst nur das Gute in dir suchen und entdecke dein Potenzial, das da irgendwo in dir steckt. Aber so ist es nicht. Meine Überzeugung auch aus meinem Leben ist, dass ich weiß, dass ich ohne diesen Gott nichts zu bieten habe. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung zu wissen, hey, ich habe eine Beziehung zum Papa im Himmel. Das ist deine Hoffnung. Zu wissen, egal was passiert, fast wie diese Aussätzigen, egal was passiert, wenn ich sterbe, dann bin ich wo? Dann bin ich beim Papa. Für immer. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Schauen wir in unsere Gesellschaft. Es gibt praktisch oder nicht viele Länder, die eine so hohe Selbstmordrate haben wie die Schweiz. Schauen wir rum in unserer Gesellschaft. Wir haben alles. Wir haben Reichtum. Wir haben eine stabile Politik. Wir wohnen in einem wundervollen Land. Und dennoch erleben wir eine Gesellschaft, die leer ist, die kaputt ist, die ausgehungert ist. Und dort spielt für mich dasselbe Bild. Sind wir nicht irgendwo? Ich erlebe ganz viele Menschen, die ausgehungert sind in meinem Alltag. Die irgendwie suchen ihre Mängel immer noch mit mehr Luxusgütern oder noch mit schöneren Ferien oder noch mit mehr Reichtum irgendwie zu stopfen, zu füllen, ausgehungert. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und wer von mir isst, der hat niemals mehr Hunger. Charlie und Danu, die werden wieder Hunger bekommen. Also mich, alles andere würde mich erstaunen, sagt mir sonst, aber ich denke, er kriegt wieder Hunger, auch wenn ihr etwas Gutes zum Frühstück kriegt. Und das gilt für alle. Wenn Jesus das sagt, dann hat er das nicht gesagt einer privilegierten Anzahl Leute, sondern er hat dann gesagt, hey, kommt zu mir, ich gebe euch zu essen, ich gebe euch zu trinken und euch wird niemals mehr dürsten. Ein wichtiges, sehr zentrales Prinzip, das wir finden in der Bibel. Zuerst wird gegessen und getrunken. Und wenn du gegessen und getrunken hast, dann wird ausgeteilt. So, wenn ihr heute Morgen nichts behalten könnt von dieser Predigt, schreibt euch das bitte irgendwo auf oder hinter die Ohren. Beim Papa wird zuerst gegessen und getrunken. Und wenn du satt bist, dann wird ausgeteilt. Mir gefällt das Prinzip. Ich erlebe, habe sehr Freude. Ich glaube, dass dieses Prinzip lernen wir stark auch in der Gemeinde. Bei uns geht es sehr oft ums Essen. Und ich glaube, beim Essen gehen auch Herzen auf. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du beim Papa, bei Gott, wenn du dort nicht satt wirst, wird dein Leben auch keine Wirkung entfalten. Ich sage es nochmal bewusst. Wenn ich nicht satt werde beim Papa, bei Jesus, dann wird dein Leben nicht einladend sein, nichts entfalten können. Mich hat das sehr tief getroffen, weil wir kennen doch alle in unserem Leben so Momente, wo wir sagen, hey, irgendwo muss ich auftanken, irgendwo muss ich mich füllen lassen. Und für mich ist wichtig, schaffe ich es, mich bei meinem Papa füllen zu lassen. Es ist heute Morgen, macht in mir etwas einen Strich durch die Rechnung, aber ich überlasse das jetzt diesen beiden. Es hat noch zwei Stühle. Ihr konntet jetzt schon den schlimmsten Hunger nehmen. Und ich bitte euch, geht doch irgendwie durch den Saal und bringt noch zwei Leute zusätzlich an den Tisch. Ihr dürft heute auslesen, wen ihr zu euch an den Tisch holen wollt. Es hat noch zwei Plätze. Und die sind sehr zurückhaltend, die sehen nicht nach Hunger aus, die beiden. Ich wechsle zurück zu unseren aussätzigen vier, ich glaube, es war ein Mann. Irgendwann haben sie gemerkt, da waren sie im ersten Zelt und haben mal so richtig reingehauen. Und beim zweiten Zelt kam dann doch irgendwie plötzlich der Gedanke, hey, ist das richtig, was wir hier tun? Ist das fair? Oben in der Stadt, auf dem Hügel, verhungern sie und wir schlagen uns hier die Bäuche voll. Das ist doch nicht fair. Und so entschieden sie sich, diese gute Botschaft in der Stadt zu erzählen. Sie gingen ans Tor und haben diese Botschaft weiter an den König übermittelt. Und wisst ihr, was die erste Reaktion war? Sie glaubten es nicht. Hä? Eine super Botschaft, es gibt zu essen, bis es zu den Ohren rauskommt. Und sie glaubten es nicht. Was hat der König gemacht? Es steht, ihr könnt das nachlesen, ich muss das zweimal lesen. Er hat irgendwie die letzten Pferde genommen und irgendwie einen Wagen runter in das Lager geschickt, um zu prüfen, ob das wirklich so ist. Und sie gingen nicht nur ins Lager, sondern haben die Aramäer verfolgt und sahen, dass die überall alles liegen gelassen haben. Also die haben die Flucht ergriffen. Und ihr könnt, das verrate ich euch jetzt nicht, ihr könnt nachlesen, wieso sie die Flucht ergriffen haben, wenn ihr Zeit habt heute Nachmittag. Aber sie gingen zuerst hin und haben das überprüft, bevor sie es glaubten. Und erst dann ging das ganze Volk runter ins Lager und hat das ganze Lager geplündert. Wir sind wie Bettler. Wir nehmen wirklich das, danke vielmals, Jürg, dass das immer spannend, wie der Heilige Geist manchmal den Gottesdienst vorbereitet. Genau wie es Jürg vorhin gezeigt hat, wir sind getrennt von diesem Gott und sind Bettler, die nichts zu bieten haben. Aber wir sind Bettler, die satt wurden, weil Jesus in unser Herz kam. Das ist doch ein Freudentag. Das ist doch nicht. Also ich stelle mir vor, wieder diese vier Aussätzigen, die gingen nicht hin und sagen, hey, im Fall, Lula, wir haben jetzt ein bisschen gegessen. Das war mega fein. Wie geht es dir so? Stimmt es für dich? Nein, ich denke, die sind gegangen und sind gehüpft und haben gerufen, hey Leute, wir haben etwas entdeckt, was euch fehlt. Sind wieder alle wach. Das ist eine Freudenbotschaft und die konnten das nicht für sich behalten. Wie geht es uns? Können wir diese Freudenbotschaft für uns behalten, dass wir beim Papa uns die Bäuche vollschlagen und trinken, so dass wir nicht mehr Durst haben? Ich frage mich manchmal, wieso bin ich nicht mutiger, diese Botschaft anderen Leuten weiterzuerzählen? Wieso behalten wir das für uns? Haben wir begriffen? Habe ich begriffen, was das für eine Botschaft ist? Habe ich begriffen, was für ein Vorrecht das ist, dass ich Jesus als guten Vater kennenlernen durfte? Habe ich das verstanden? Habe ich das nur hier begriffen oder ist schon hier im Herzen angelangt? Wir können alles über das Hirn abwickeln. Aber die Frage ist, ist es runtergefallen ins Herz und habe ich es verstanden? Und damit will ich euch nicht Druck machen und euch zur Leistung antreiben. Das ist mir ganz wichtig. Diejenigen, die schon länger in der Gemeinde hier unterwegs sind, die haben vielleicht schon die Hände gesehen. Es ist nicht, weil die Hand ein super wichtiges Symbol für uns wäre, aber die Hand hat bei uns etwas mit unserer Vision zu tun. Wir sind der Überzeugung, dass sich etwas ändert, weil Jesus das Zentrum unseres Lebens ist. Und da passieren viele Dinge, ihr könnt es hinten lesen. Das ist entscheidend und nicht der Druck. Du bist, steht im Neuen Testament, steht, du bist ein Wohlgeruch. Das ist nicht nur wie mein Kaffee vorhin, ein Wohlgeruch. Hä? Also stellt euch vor, hä, da fühlst du dich wie ein Stinkstiefel, aber schmeckst gut. Das ist Wohlgeruch. Hä? Da kommt es nicht drauf an, wie du dich selber fühlst, sondern da kommt es darauf an, was Gott mit dir als seinem Kind macht. Es kommt nicht auf deinen persönlichen Zustand drauf an. Ich habe es schon einige Mal erlebt, da hatte ich wirklich den Eindruck, jetzt hast du einen schlechten Laune oder bist der ein Stinkstiefel. Und dann spricht dich jemand an, was du für ein lieber Kerl bist. Da dachte ich, in welcher Welt lebst du? Ich habe mir gesagt, das ist Wohlgeruch. Das muss jetzt genau das sein, was die Bibel meint. Wenn ich euch diese Dinge erzähle und ihr den Eindruck habt, das Druck, jetzt sollte ich noch Leute einladen, zu diesem Jesus zu kommen, drehen wir es um. Ist nicht Druck? Ist es nicht Liebe? Ist es nicht Liebe und Respekt dem Nächsten gegenüber, ihn oder sie einzuladen? Wenn ihr hinten im Foyer schaut, es gibt rund, ich weiß nicht, habe es nie gezählt, ich behaupte locker 40 Flyer zu Dingen, die hier in der Gemeinde oder rund um die Gemeinde stattfinden. Also eine Fülle an Dingen. Und überlegt ihr mal und nehmt das mit. Wir haben gesagt, wir wollen für unsere Freunde und Freundinnen beten. Nehmt das mit. Geh vielleicht Platz. Hol dir einen Kaffee hinten bei der Kaffeemaschine und schau mal, was es für Angebote gibt. Und schau dir das betend an. Und schau, ob vielleicht nicht eine Freundin, ein Freund mitkommen könnte, sage ich, in Singalong mit den kleinen Kindern oder in den Frauentreff oder Männerstamm oder, was nennen wir noch? Ja, Jungschar. Also, die Fülle ist riesig. Und da kommt es nicht auf euch drauf an. In der Vorbereitung habe ich mich erinnert an Ina, meine Frau. Die wurde von einem Knaben eingeladen in die Jungschar. Ich weiß nicht, wo der heute ist, aber er hat sie eingeladen, weil er begeistert war von der Jungschar. Und durch das ist dann Ina zum Glauben gekommen. Wow. Also das kannst du gerade beiseite legen, wenn du den Eindruck hast, es kommt dann auf mich drauf an. Ist nicht der Fall. Also nehmt das mit, geht wirklich ins Gebet, ganz bewusst ins Gebet. Das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. Bewusst mit dem Papa über solche Dinge zu reden. Und nicht uns in der Hektik des Alltags zu verlieren, und nur dem Job nachzurennen, sondern auch zu überlegen, hey, Papa, wo willst du mit mir dein Reich bauen? Wo hast du Menschen in meinem Umfeld, denen ich von dir erzählen darf, die ich einladen darf, hier dich kennenzulernen? Und ich habe den Zuhörern oder Zuschauern heute Morgen gesagt, es gibt so einen Punkt, wo du dann zuhören sollst. Jetzt wäre ein guter Punkt, weil ich möchte euch in einem letzten Teil, fast wie es Jürg vorhin gemacht hat, zeigen, wie ihr auch jemandem erklären könnt, wie das funktioniert mit dem Papa. Und heute kriegt ihr einen super Blumenstrauß. Jürg hat euch eine Variante gezeigt und ich werde euch an einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, werde ich euch erklären oder aufzeigen, wie man das jemandem erklären kann, wie das funktioniert, wie das gedacht ist und wie das funktioniert mit dem guten Papa. Wir lesen in der Bibel, lesen wir die Geschichte vom Vater mit den zwei Söhnen. Da war ein Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da manchmal so kindliche Vorstellungen, wie das ausgesehen haben kann. Ich stelle mir vor, das war ein Riesengut, das der hatte. Der hatte ein Riesengehöft mit vielen Feldern. Es war ein reicher Gutsherr. Dann wird diesen Papa, sorry, ich bin nicht so der Zeichner, und der hatte zwei Söhne. Und der eine Sohn kam eines Tages zu ihm und hat ihm gesagt, hey Papa, ich will weg von dir. Und er hat ihm nicht nur gesagt, ich will weg von dir, sondern hat gesagt, eigentlich hat er ihm gesagt, ich will von dir nichts mehr wissen, gib mir noch das Geld, das mir zusteht, aus dem Erbe, und dann bin ich weg. Und den Leuten, denen Jesus das erzählt hatte, das war wie ein Affront für die orientalische Kultur, ein No-Go, dass sich Söhne, Töchter von den Eltern abwenden. Also krasse Geschichte für diese Leute. Und dieser junge Mann ging hin und er hat alles verprasst. Könnt ihr euch selber ausmalen, wie man ganz viel Geld durchlässt. Aber der hat es geschafft, der hatte, sage jetzt mal, in der kürzester Zeit kein Geld mehr. Und auch er hatte Hunger. Und irgendwann hat er dann, ich glaube, es war sogar noch eine Hungersnot, und irgendwann ist er gelandet, und jetzt hoffe ich, es klingt mir, ein Schwein zu zeichnen. Irgendwie so, glaube ich. Es waren mehrere Schweine. Er ist bei den Schweinen gelandet. Das heißt, in der Gosse gelandet. Der Typ hat sehr wahrscheinlich gut geschmeckt. Der war kein Wohlgeruch mehr. Nehme ich mal an, also wenn du an einem Schweinehof durchfährst, das stinkt schon aus Entfernung, geschweige denn, wenn man die Schweine hütet. Der war maximal weit weg, getrennt von seinem Papa, von seinem Zuhause. Und irgendwann kam ihm der Gedanke, hey, jetzt mache ich etwas ganz falsch. Weil wenn ich mich zurückerinnere an den Papa, da gab es Mägde, da gab es Knechten und denen ging es echt besser als mir. Hier bei den Schweinen. Und der hat sich überlegt, ich gehe zurück zum Papa nach Hause und sage ihm einfach, hey, ich möchte lieber Diener oder Knecht in deinem Haus sein, aber ich möchte in deinem Haus sein. So tief war der gesunken, so schlecht und mies ging es ihm. Und er ging zurück zum Papa und was hat der Papa gemacht? Er hat nicht zuerst gesagt, du stinkst schlecht. Das lese ich nicht in der Bibel. Er hat ihn in die Arme genommen, hat ihm ein Festgewand angezogen und sie haben ein tolles Festmahl gegeben, also gegessen. Die Bäuche vollgeschlagen. Es gab einen anderen Sohn, der ging nie weg von zu Hause. Aber ich zeichne es bewusst so. Der blieb zu Hause all die ganze Zeit. Aber er hat sich nicht wie ein Sohn oder wie eine Tochter verhalten. Der hat sich abgerackert. Er hat gekrampft. Vielleicht bei uns verglichen. Er war religiös. Er hat gebetet, weil man beten muss. Er hat gespendet, weil man spenden muss. Er hat Bibel gelesen, weil man Bibel lesen muss. Er hat das ganze Zuhause-Sein, hat er als Pflicht gesehen. Da war keine Beziehung zum Papa, es war einfach ein Krampf, ein Riesenkrampf. Und er lebte nicht als Sohn, sondern als Angestellter. Und er war innerlich, war er getrennt vom Papa, also da war genau so eine Trennung zum Papa. Jürg hat es vorhin auch gesagt, der Papa in dieser Geschichte,
das ist unser Papa im Himmel, das ist Gott. Und Gott hat diese Trennung gesehen, die existiert zwischen uns und ihm. Er hat das gesehen, er weiß, dass es schmerzt ihn, dass wir getrennt sind von ihm. Er hätte sich das anders vorgestellt. Wenn wir an den Anfang der Bibel zurückschauen, hat er sich das vorgestellt, dass wir in Einheit mit ihm leben. Und wir haben uns getrennt von ihm. Unsere Leben richten sich an anderen Themen aus, als an den Interessen von Papa. Und deswegen hat er gesagt, hey, da braucht es einen Weg zurück. Ein Weg zurück zu mir nach Hause. Ich komme den Menschen entgegen, indem ich meinen Sohn, und es ist nicht einer dieser beiden jetzt, meinen Sohn Jesus hingebe. Weil wenn du so viel Schuld auf dich lädst, wenn sich dein Leben nur um dich selber dreht, da gibt es jemand, der für diese Schuld, diese Last, der die abnehmen will, der dafür bezahlen will. Und er hat Jesus geschickt und Jesus hat gesagt, ich bezahle dafür. Er hat mit seinem Leben bezahlt, damit wir einen Weg haben, damit wir sagen können, hey, ich akzeptiere, ich nehme das an, dass Jesus meine Schuld, meine Distanz, mein Entferntsein vom Papa, dass er für das gezahlt hat. Und so lesen wir es in der Bibel, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, hey, ich gebe dir alles, was mich trennt von Gott, gebe ich dir hin. Jesus, so steht es im Johannes, ihr könnt das nachlesen. Da ist Gott treu und gerecht und vergibt und sagt, hey, ich nehme dich nicht nur in die Arme, egal ob du stinkst, ob du bei den Schweinen warst, ist mir egal, woher du kommst. Ich nehme dich nicht nur in den Arm, sondern ich ziehe dir ein weißes Gewand an. Und ich will mit dir ein Fest feiern und nicht nur wie heute Morgen eine Stunde, sondern ich will mit dir ein Fest feiern bis in alle Ewigkeit. Wow, das ist das Angebot, das uns Gott macht. Und ich fordere dich bewusst heute Morgen heraus. Überleg dir mal, wo du stehst. Du musst nicht bei den Schweinen sein. Aber überleg dir, wo stehe ich in meiner Beziehung zum Papa? Wo stehe ich dort? Habe ich mich vor 20 Jahren für eine Beziehung mit Gott entschieden und ich werde aber nicht satt? Leute, das gibt es. Das ist nicht so, dass das nicht gibt. Die Frage ist, wage ich es? Komme ich zum Papa? Habe ich das Vertrauen, zum Papa zu kommen? Wir werden das nachher wirklich tun miteinander. Ich habe das Kreuz runtergeholt aus dem oberen Saal. Dann kommt zum Kreuz. Und ein guter Freund sagt immer, hey, wenn wir zum Papa kommen und dem was sagen, dann ist es nicht mehr gleich wie vorher. Und wir wollen zusammen beten heute Morgen. Egal, ob du Jesus noch gar nicht kennst, sagst, ich bin heute eigentlich nur als Gast hier reingelaufen oder vielleicht bist du am Livestream und sagst, ich kenne den nicht, komm hierher, es sind immer sehr lange Leute da, wir wollen mit dir beten, weil es ist dasjenige, was unsere Sehnsüchte und unseren Mangel ausfüllt, die Beziehung zum Papa. Zu wissen, ich darf beim Papa nicht nur ein- und ausgehen, ich darf mit ihm Feste feiern. Jetzt darf die Band nach vorne kommen. Und sie werden uns mitnehmen in eine Zeit der Anbetung. Und Anbetung heißt auch zum Kreuz kommen. Zum Papa zu kommen. Genau da, wo du bist. Da, wo du sagst, hey, ich bin irgendwo, mich trennt irgendwas vom Papa heute Morgen. Dann lade ich dich ein, mach's sogar sichtbar. Nicht, damit alle anderen das sehen, für dich selber. Mir hilft das in meinem Leben, wenn ich Dinge mit guten Freunden festmache, auch wenn ich etwas entscheide. Und dann kommt wirklich heute Morgen physisch hier zum Kreuz. Nehmt jemanden mit, das hat, Rees wird da sein, andere werden auch da sein und werden mit dir beten. Und dir helfen, damit die Beziehung, damit du wieder zurück ins Haus vom Papa kommen darfst. Ich bete. Papa, du bist so gut zu uns. Du hast uns nicht nur ganz vieles versprochen und das sind keine leeren Versprechungen, die wir lesen im Wort, sondern das ist Realität. Du hast uns einen Geist gegeben, nicht von Furcht, sondern von Freiheit, von Liebe und von Besonnenheit. Danke herzlich dafür. Und wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, heute Morgen auch uns aufzeigst, wo wir stehen, wie es um unsere Beziehung zu dir steht, ob wir satt werden bei dir, Papa, ob wir Mangel haben. Und lass uns bitte hier nicht nach Hause gehen, ohne dass uns ganz neu klar ist, dass wir deine Erben sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir zu deiner Familie gehören. Lass uns das festmachen heute Morgen. Amen. Ich lade euch ein, diejenigen, die wollen, kommt zum Kreuz, nehmt euch die Zeit.